Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Der zurückgetretene Papst tritt nach. Benedikt wettert gegen eine mögliche Liberalisierung des Zölibats. Warum das gerade jetzt ein Angriff auf Franziskus ist, klären wir gleich in dieser Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um die bevorstehende Spaltung der evangelisch-methodistischen Kirche. Und wir berichten über Exil-Uiguren in Berlin, die besorgt sind angesichts der erschütternden Nachrichten aus ihrer Heimat. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Morgen erscheint in Frankreich ein Buch, das in der katholischen Welt schon vorab für Aufregung sorgt. Auszüge sind bereits bekannt und man merkt schnell, das ist ein glühendes Plädoyer für die Keuschheit und Ehelosigkeit katholischer Priester. Ein Buch über die Unverhandelbarkeit des Zölibats. Geschrieben haben es Kardinal Robert Sarah und Josef Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt. Das kann man wohl als Bevormundung des amtierenden Papstes Franziskus interpretieren, der nämlich in Kürze ein Papier zum Zölibat veröffentlichen will. Worum es geht, berichtet Jörg Seiselberg.
Es ist eine klare Botschaft des emeritierten Papstes. Benedikt ist strikt dagegen, verheiratete Männer zum Priesterdienst zuzulassen. Der Dienst für den Herrn erfordere die völlige Hingabe, schreibt Benedikt in einem gemeinsamen Buch mit dem konservativen Kardinal Robert Sarah. Den Zölibat nennt der emeritierte Papst darin eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Annäherung an Gott die Grundlage des Priesterlebens bleibe. Benedikt stellt sich damit gegen den Beschluss der von Papst Franziskus gewollten Amazonas-Synode im Herbst. Mehrheitlich ist damals die Empfehlung beschlossen worden, regionale Ausnahmen vom Zölibat zu erlauben und im Kirchenleben bewährte Männer, sogenannte Viri Probati, zur Priesterweihe zuzulassen. Es wird erwartet, dass Franziskus demnächst sein sogenanntes nachsynodales Schreiben veröffentlicht, in dem die päpstliche Position zum Zölibat offiziell wird. Der italienische Bischof Domenico Mogavero wirft Benedikt indirekt versuchter Einflussnahme auf die bevorstehende Papstentscheidung vor. Mit seiner Äußerung zu Mogavero in der Zeitung La Repubblica wolle Benedikt offensichtlich Veränderungen beim Zölibat verhindern.
Der emeritierte Papst verteidigt den Zölibat. Das waren Informationen von Jörg Seiselberg. Und meine Kollegin Christiane Florin ist jetzt ins Studio gekommen und wir wollen das Thema weiter vertiefen. Frau Florin, als Benedikt 2013 als Papst zurücktrat, da versprach er, künftig für die Welt verborgen zu bleiben. Was wohl so viel heißen sollte wie, ich mische mich jetzt nicht mehr ein. Jetzt mischt er sich aber doch ein und vor allem bei einer so umstrittenen Frage. Warum tut er das?
Er selbst hat sein Schweigeversprechen schon mehrfach gebrochen, was ihn aber nicht davon abhält, sich zu einem Versprechen zu äußern, das Priester abgeben müssen. Es ist eine Kombination mit einer gewissen Komik, aber Selbstwidersprüche gehören zum Katholizismus.
Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sich einmischt.
Nein, er hat sich nach seinem wirklich sensationellen Rücktritt 2013 nur ganz kurze Zeit wirklich zurückgezogen. Er hat das weiße Gewand nicht abgelegt. Er ist auch nicht wieder Kardinal oder Bischof oder Josef Ratzinger geworden. Er hat sich den Fantasietitel Papa Emeritus genehmigt. Und er hat sich auch recht schnell wieder zu Wort gemeldet, fast vergessen. 2014 ist von ihm ein Grußwort erschienen, und zwar ein Grußwort an die Abspaltung der Anglikaner, die er 2009 in die katholische Kirche aufgenommen hat. 5 Jahre später hat er denen dann dieses Grußwort geschickt. Und er hat dann auch schon 2014 das Ende eines Aufsatzes geändert. Er hatte in den 70er Jahren einen Aufsatz zum Thema Ehe geschrieben und hatte da gesagt, wieder verheiratete Geschiedene könnten die Kommunion bekommen. 42 Jahre später hat er das Ende dann ins genaue Gegenteil verkehrt. Und das wurde damals schon als Einmischung aufgefasst, weil die Familiensynode anstand und ja genau diese Frage diskutiert hat. Er hat kurz vor Ostern des vergangenen Jahres einen Aufsatz im Klerusblatt veröffentlicht zum Thema sexualisierte Gewalt, in dem er die 68er und die liberale katholische Moraltheologie beschuldigt hat. Es ist ein Buch erschienen von ihm 2016, das hieß Letzte Gespräche, mit dem Namen Benedikt dem 16. Also es wird immer wieder erkennbar, dass er eingegriffen hat, oft auch in einer sehr abrechnenden Weise. Und man erkennt auch, dass er diese Kirche immer noch als seine Kirche begreift, die er auf den rechten Weg einschwören will. Aber trotzdem ist die aktuelle Intervention sicher von einer neuen Qualität. Denn zum einen, weil sein Mitautor ein Gegner des Papstes ist, Kardinal Serra. Und auch natürlich, weil Benedikt XVI. Zu einem Thema Stellung bezieht als ehemaliger Papst, mit dem der amtierende Papst nun gerade befasst ist, nämlich mit dem Zölibat. Es gab ja schon mal einen Rücktritt in der Kirchengeschichte, einen Papstrücktritt im 13. Jahrhundert, Sulistin V., aber ich wüsste nicht, dass der sich mal eingemischt hätte. Insofern ist das einmalig.
Mhm. Kann Franziskus als Papst aber nicht einfach so entscheiden, wie er das für richtig hält, egal was andere sagen?
Ja, in der Theorie schon. Da ist er ja der absolute Herrscher, der Boss. Er könnte mit einem Federstrich vieles oder sogar alles ändern, aber die Kirche ist ja auch ein traditionales Herrschaftssystem. Da sagt ein Papst oder schreibt ein Papst nicht einfach, was meine Vorgänger gelehrt haben, ist Quatsch und ich setze mich jetzt drüber hinweg und lehre was anderes. Es muss immer der Eindruck erzeugt werden, dass man als Papst loyal ist gegenüber seinen Vorgängern. Und diese Loyalität von Franziskus wird natürlich jetzt auf eine harte Probe gestellt. Franziskus hat in seinen Schreiben immer Benedikt XVI. Zitiert, Johannes Paul II., auch Paul VI. Paul VI. Zum Beispiel hat sich in den 60er Jahren zum Zölibat geäußert, hat den Zölibat gegen Angriffe, die es damals schon gab, oder gegen Kritik, die es damals schon gab, verteidigt. Aber Paul VI. Kann sich eben heute nicht mehr äußern. Wir wissen nicht, was der denkt. Und insofern ist es natürlich, wenn man genau weiß, was ein Vorgänger denkt und was der nicht will, ist es natürlich eine ziemlich pikante Situation. Derzeit kann man bei Netflix diesen Film Die zwei Päpste sehen und da sieht es so aus, als würden die einander ganz gut ergänzen. Aber ich glaube, das ist Fiktion. Benedikt fühlt sich offenbar zu keiner Loyalität gegenüber Franziskus verpflichtet und er nutzt die ungewöhnliche Situation, dass er sich als Vorgänger zu Wort melden kann. Ich glaube aber, es geht eben nicht alleine jetzt um diese Frage, sondern es geht schon um den Kurs der Kirche und es geht auch um zwei Lager, die einander gegenüberstehen, nämlich um ein eher autoritäres Lager, das also sagt, wir besitzen die Wahrheit und wir wollen unbedingt diese Wahrheit auch den anderen aufdrücken, und um ein anderes, eher plurales Lager im Sinne von Franziskus, der spricht ja oft von Freimut und von Diskussion oder von synodalem Prinzip. Und man sieht halt jetzt, dass es Franziskus nicht gelingt, dieses autoritäre Lager einzubinden. Im Gegenteil, je mehr er sich bemüht, desto weniger nehmen sie ihn ernst. Ja, es gibt ja, wenn Sie bei Twitter mal gucken, da gibt es eine ganze Fraktion, die Franziskus gar nicht als Papst anspricht, sondern einfach ihn Bergoglio nennt, die ihm also eigentlich den Gehorsam schon aufgekündigt hat und Benedikt als den wahren Papst verehrt.
Aber auch Franziskus hat den Zölibat bisher immer verteidigt und es sieht ja jetzt im Moment nicht so aus, als würde der Zölibat ohne weiteres und grundsätzlich abgeschafft. Warum meldet sich Ratzinger nun also trotzdem gerade jetzt so fulminant zu Wort?
Ja, das stimmt. Franziskus hat ja nie gesagt, ich möchte den Zölibat vollkommen freistellen. Ich möchte also jungen Männern, die sich zum Priesteramt berufen fühlen, die Wahl lassen, ob sie jetzt zölibatär leben oder ob sie heiraten. Das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Das ist eine Forderung, die gab es mal vor 50 Jahren, aber die ist ja heute nicht ernsthaft in der Diskussion, sondern heute geht es ja lediglich darum, ob verheiratete, sogenannte bewährte Männer zu Priestern geweiht werden können. Und die Amazonas-Synode hat sich im vergangenen Herbst dazu sehr vorsichtig geäußert. Sie hat das Wort viri probati in ihrer Abschlussempfehlung gar nicht benutzt, sondern von ständigen Diakonen geschrieben, die geweiht werden können. Also da war schon sehr viel Vorsicht drin und trotzdem gibt es auch an dieser vorsichtigen Äußerung in dem neuen Buch massive Kritik. Zara bezeichnet schon diese kleine Veränderung als pastorale Katastrophe, als ekklesiologische Verwirrung, als Verdunkelung. Und das sind eben ganz große Bedrohungsszenarien. Aber man muss halt sehen, es geht nicht allein um den Zölibat. Es ist eine symbolische Auseinandersetzung um den Kurs dieser Kirche. Josef Ratzinger war Präfekt der Glaubenskongregation. Er hat schon Verbote ausgesprochen, bevor die meisten überhaupt wussten, wovon da die Rede ist. Und er befürchtet, dass jede kleine Veränderung große Konsequenzen nach sich zieht.
Will Benedikt seinem Nachfolger schaden?
Ich denke, er schadet vor allem sich selbst. Denn was wir hier sehen, ist ja nicht ein großes Shakespeare-Drama, sondern das ist ja eine eher billige Daily Soap. Die Entourage Benedikts tut einiges dafür, ihn als Gegenpapst oder als wahren Papst in Szene zu setzen. Kürzlich konnte man ja einen Hausbesuch bei Benedikt dem 16. Im bayerischen Fernsehen sehen. Man sah einen gebrechlichen Mann, der kaum sprechen konnte. Und wenn der Reporter den früheren Papst fragte, dann antwortete Benedikts Privatsekretär Georg Genswein, also das war ja billigste Seifenoper. Ich bin allerdings trotzdem nicht der Ansicht, dass Benedikt nur von Leuten wie Genswein instrumentalisiert wird, sondern Josef Ratzinger war in seinen kirchlichen Ämtern immer davon überzeugt, die Wahrheit zu besitzen. Er weiß, wie die heilige katholische Kirche aussehen muss, und er ist gegen jeden vorgegangen, der davon abweicht. Er hat einen pessimistischen Blick auf die Welt, und ich finde, er bleibt sich eigentlich treu, indem er sein Schweigegelübde bricht.
Vielen Dank, Christiane Florin, für diese Einschätzung. Wir sprachen über das Buch, das morgen in Frankreich erscheint und in dem der emeritierte Papst Benedikt sich zum Zölibat äußert. Die evangelisch-methodistische Kirche hat ihre Wurzeln in einer Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts, angeführt vom anglikanischen Geistlichen John Wesley, der die Bibel als Norm und Quelle des Glaubens ansah. Wesleys Anhänger wurden als Methodisten verhöhnt, doch die junge Gemeinschaft machte den Spottnamen zu ihrem Titel. Heute hat die evangelisch-methodistische Kirche rund 12 Millionen Mitglieder, die meisten davon in den USA. Doch nun steht die Glaubensgemeinschaft vor einer Spaltung. Grund dafür ist ein Streit über den Umgang mit Homosexuellen. Arthur Landwehr hat die Einzelheiten.
Offenes Herz, offener Verstand, offene Tür. Das ist das Motto der Vereinigten Methodistischen Kirche der USA. Das Gegenteil sei bei vielen die Lebenswirklichkeit, wird einer wachsenden Gruppe konservativer Gemeinden auf der ganzen Welt vorgeworfen. In den USA sind die Methodisten mit 7,5 Millionen Mitgliedern die zweitgrößte evangelische Konfession. Weltweit machen diese 60% der Gläubigen aus. Wegen ihrer Haltung zu gleichgeschlechtlichen Ehen und homosexuellen Geistlichen steht die Kirche vor der Spaltung.
I believe that those who engage in the practice of homosexuality are not living a life that pleases God.
Ich glaube, dass diejenigen, die Homosexualität praktizieren, kein Leben leben, das Gott gefällt, sagt der Amerikaner Keith Boyette. Und er gehört zu einer Gruppe einflussreicher Kirchenführer, die die Trennung herbeiführen wollen. Es scheint, dass die Abstimmung darüber im Mai nur noch eine Formsache ist. Selbst der finanzielle Ausgleich für Gemeinden, die die gemeinsame Kirche verlassen, ist bereits in einem Mediationsverfahren ausgehandelt worden.
The denomination has been a church of the via media, the middle way, and so we have left and right, and we've tried to find a way to say, you know what, we can disagree, we are going to love and welcome everybody.
Die Konfession ist eine des Mittelwegs. Wir haben rechts und links, und wir suchen einen Weg zu sagen, wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wir lieben alle und heißen jeden willkommen. Pfarrer Adam Hamilton von der Methodistischen Auferstehungskirche in Leawood, Kansas, eine Riesengemeinde mit 22.000 Mitgliedern, die sich als Spiegel der amerikanischen Gesellschaft verstehen möchte. Er, sowie viele liberal denkende Methodisten in den USA, glauben, dass die Spaltung auch Entlastung sein kann. Ihnen endlich Raum für Reform und Anpassung an die Lebenswirklichkeit in den USA des 21. Jahrhunderts geben wird. Auch wenn es schmerzhaft wird, sagt Elizabeth Dias von der New York Times in einem Hörfunkinterview des Senders NPR.
Really is a divorce, something that for many people is so tragic and for other people is really necessary.
Das ist wirklich eine Scheidung. Für viele Menschen ist das richtig tragisch und für andere einfach notwendig. Die Situation heute ist die, dass es offen homosexuell lebende Pfarrerinnen und Pfarrer gibt. Bis vor kurzem wurden auch gleichgeschlechtliche Paare getraut. Das aber ist nach einer denkbar knapp ausgegangenen Abstimmung im vergangenen Jahr nicht mehr erlaubt. Pfarrer, die dagegen verstoßen, verlieren für ein Jahr ihr Gehalt.
I keep waiting for an email from my bishop to say that charges have been filed against me.
Ich warte nur auf eine E-Mail meines Bischofs, in der es heißt, dass ich bestraft würde, sagt diese lesbische Pfarrerin. Die Initiative für die jetzt anstehende Spaltung scheint von traditionalistischen amerikanischen Gemeinden ausgegangen zu sein. Unterstützung aber kam von der wachsenden methodistischen Kirche in Afrika, wo Homosexualität in weiten Teilen massiv unterdrückt wird. Es wird damit gerechnet, dass sich viele Gemeinden dort der neuen Kirche anschließen werden, aber eben auch die US-amerikanischen Gemeinden, die Mitglieder verloren haben, weil diese sich im liberalen Umfeld nicht wohlfühlten. Für den Fall, dass die Spaltung offiziell beschlossen wird, sind die finanziellen Folgen bereits vereinbart. Geholt hat sich die Kirche dafür den Anwalt Kenneth Feinberg als Mediator, der die Entschädigungen für die Opfer des 11. September ausgehandelt hatte. Danach bekommt die Organisation der neuen Konfession 25 Millionen Dollar. Außerdem gehen 39 Millionen Dollar an Gemeinden, die, so wörtlich, wegen der Sünde des Rassismus in der Vergangenheit klein gehalten wurden.
Votum für die Spaltung. Arthur Landwehr war das über den Streit in der evangelisch-methodistischen Kirche. Die sogenannten China Cables haben ans Licht gebracht, was Experten schon lange vermuteten. Die muslimischen Uiguren werden in China systematisch verfolgt, unterdrückt, eingesperrt und drangsaliert. Ein Netzwerk investigativ arbeitender Journalisten hatte die geheimen Dokumente im Herbst vergangenen Jahres veröffentlicht. Danach werden mehr als 1 Million Uiguren in chinesischen Umerziehungslagern willkürlich festgehalten. Bedrückende Nachrichten, auch für Exil-Uiguren in Berlin. Luise Sammann berichtet.
Eigentlich hört Kürban Hayür nur noch selten Musik aus seiner Heimat. Der Berliner Exil-Uigure meidet alles, was ihn an die autonome Region Ost-Turkestan oder Xinjiang, wie die Chinesen offiziell sagen, erinnert.
Die kann benzinartig das alles wieder hochkochen. Also meine Frau hört die Lieder aus der Heimat und wird sofort traurig. Und sie braucht noch wirklich viel Kraft und Energie, das wieder zu überwinden.
Seit seiner Flucht vor 12 Jahren war Kürban Hayır nicht mehr zu Hause. Wie die meisten der gut 600 in Deutschland lebenden Uiguren gilt er der Regierung in Peking als Verräter. Die Informationen, die ihn aus seiner zunehmend isolierten Heimat erreichen, sind spärlich und selten gut. Von islamistischen Anschlägen ist da die Rede, von Verhaftungen und zuletzt von Hunderttausenden Gefangenen in chinesischen Erziehungslagern. Immerhin, seit kurzem weiß der 36-jährige Hayür, dass seine Mutter noch am Leben ist.
Sie war einige Zeit verschwunden, seit Februar 2017. Also ich kann ihr wirklich nicht befragen, wo sie eigentlich in der letzten Zeit war, ob sie in eine solche Einrichtung ist oder ob sie eine andere Art von Verfolgungen ausgesetzt wurde, kann ich sie nicht leider fragen, weil sobald ich in die Thema kommen wollte, sie sagt, so, sie macht ihren Mund zu und dann zeigt mir nichts, gar nichts, nein.
Hayür hält kurz inne, schaut auf sein Handy, als könnte er seine Mutter dort noch sehen.
Ich bin überhaupt froh, sie noch lebendig zu sehen, aber es bringt leider nichts weiter, weil es gibt keine Kommunikation. Sie fühlt sich immer jemand, alles beobachtet, gesehen, gehört sein und das ist wirklich unangenehm. Die andere Sache ist, sie verabschiedet sich im Namen der Partei. Aber in der uigurischen Sprache, also wenn wir uns verabschieden, ganz gewöhnlich, wir sagen, ich verlasse dich auf Gott. Und meine Mama sagte, ich verlasse dich auf der Partei. Also die Stellung von Gott hat sich scheinbar in ihrem Leben zumindest gezwungenerweise geändert.
Hayürs Familie war nie besonders religiös. Grüß Gott oder Gott sei Dank zu sagen, gehörte für sie zur Umgangssprache. Insgesamt galt der Islam der Uiguren lange Zeit als eher liberal, bestätigt die Sinologin Christine Shi Kupfer vom Berliner Mercator Institute for China Studies.
Die Uiguren, die ich kenne, auch in den Familien, war es beispielsweise immer sehr wichtig, dass auch Mädchen zur Schule gehen, dass die Universitäten besuchen können. Auch das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau, was ich erlebt hatte, war immer ein sehr respektvolles. Also in der Tat war es eher eine eine freiere Form des Islams, die jetzt nicht so sehr extremistischen oder sehr orthodoxen Schulen nahestand.
Dennoch stellte Peking die Uiguren auch international pauschal als Extremisten dar. Seit gewalttätigen Ausschreitungen in Xinjiang im Jahr 1997 ist zahlreichen Moscheen der Gebetsruf untersagt. Verbotsschilder vor den Eingängen untersagen Regierungsbeamten, Frauen und Minderjährigen das Betreten der Gebetsräume. Ausgerechnet im Fastenmonat Ramadan, so berichten Angehörige der Minderheit, werden Uiguren immer wieder zum Trinken, ja teilweise gar zum Verzehr von Schweinefleisch gezwungen.
Das Ziel der chinesischen Regierung ist es in der Tat, eine ganze Volksgruppe zu brechen. Sie ist unter Generalverdacht gestellt worden und es geht jetzt in der Tat darum, sie einer kulturellen Identität zu berauben.
So die Sinologin Christine Shi Kupfer. Doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, je härter die chinesische Regierung durchgriff, desto wichtiger wurde den Uiguren ihre Religion.
Ich war zuletzt 2011 in Urumqi, in Xinjiang selbst, hatte ich in den letzten 2 Jahren nach den Protesten schon den Eindruck, dass Moscheen Zulauf haben, dass auch gerade jüngere Leute, Studierende dort mehr Rückhalt suchen und Orientierung und einfach auch diese Gemeinschaft, aber auch diese spirituelle Dimension zunehmend wirklich als Identitätsmerkmal und Zuflucht empfunden haben, sei es von der äußeren Form her, durch Ausdruck, dass man sich einen Bart wachsen lässt, dass man sich entsprechend auch kleidet, aber vor allen Dingen auch durch den Besuch von Moscheen und teilweise in der Tat auch in eine Richtung, die extremistischen Predigern sehr viel mehr Boden geliefert hat.
Regelmäßige Anschläge und blutige Ausschreitungen in Xinjiang seit dem Jahr 2007 scheinen diese These zu belegen und dienen der chinesischen Regierung zugleich als Rechtfertigung für die riesigen Umerziehungslager in ihrer westlichsten Provinz. Eine Präventionsmaßnahme zur Verhinderung von Terrorismus seien die Lager, heißt es aus Peking. Denn jeder Uigure gilt in China heute als potenzieller Terrorist.
Eben aufgrund der Moscheen, aufgrund der Gemeinschaften, die sich bilden, auch aufgrund der Netzwerke, die es ja in der Tat auch gibt zu islamistischen, aber auch zu gemäßigten, regulären Gemeinschaften. Und natürlich auch die spirituelle Dimension, dass es eine andere Art von Loyalität gibt, dass man sich auch weniger fürchtet, Konflikte einzugehen, weil man eben auch als gläubiger Muslim um das Versprechen weiß, dann jenseits dieser Welt gegenüber Allah dann eben Frieden finden zu können.
Argumente, die übrigens nicht allein die Muslime in China unter Generalverdacht stellen.
Unter dem jetzigen Staats- und Parteivorsitzenden Xi Jinping sind Religionen grundsätzlich mehr ins Fadenkreuz geraten. Vor allen Dingen die sogenannten ausländischen Religionen. Ausländische Religionen sind der Islam und das Christentum. Die indigenen Religionen, so nennt China das, die sind ja eher stark darauf angelegt, entweder in einer Klostergemeinschaft zu leben, aber dann ist man ja komplett raus aus dem Leben, oder sich individuell zu kultivieren. Während das Christentum und der Islam ja auch innerhalb dieser Welt als Laie, als gläubiger Mensch eben diese Gemeinschaftsstrukturen anbieten. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was Peking ein Dorn im Auge ist.
Das glaubt auch Kürban Hayür, der sich im Berliner Exil unermüdlich für die Sache der Uiguren einsetzt. Vor allem dafür, dass die Deutschen überhaupt von dem Konflikt um seine Heimat erfahren. Denn viele, so weiß er, regen sich über das Unrecht gegenüber den Tibetern in China oder auch den Christen in der Türkei auf, haben aber von den Uiguren, die zu Hunderttausenden in Umerziehungslagern stecken, noch nie gehört. Vielleicht, so glaubt Hayür, weil sie Muslime sind.
Meiner Meinung nach, die Westen verliert schon jetzt die moralische Autorität. Sie müssen eine vernünftige, verantwortungsvolle Politik mit der China engagieren. So wie ich es jetzt sehe, ich will nur noch dein Geld, ich will nur noch wirtschaftliche Entwicklung und alles andere ist mir egal. So geht das nicht mehr.
Exil-Uiguren in Berlin, Luise Sammann berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde. Schwerpunktthema heute: Multiple Sklerose. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.